Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen. Welche Rolle haben eigentlich die Banken gespielt beim Aufstieg und dann auch beim Fall des Zahlungsdienstleisters Wirecard? Darum geht es heute in Berlin im Wirecard-Untersuchungsausschuss, bei dem unter anderem auch der deutsche Bankchef Rede und Antwort stehen muss. Mehr dazu gleich. Außerdem im Programm Emissionshandel als Kuhhandel, wie Autobauer versuchen, sich bei den strengen CO2-Auflagen, die in der EU gelten, freizukaufen. Zunächst aber zur allgemeinen Lage der deutschen Wirtschaft, für die 2020 zweifelsohne ein Katastrophenjahr war. 5% beträgt unterm Strich das Minus, gab heute das Statistische Bundesamt bekannt. Mischa Erhardt mit einem Blick zurück und nach vorn.
Ein Einbruch der Wirtschaftsleistung um 5%, das ist der schärfste Einbruch des Bruttoinlandsproduktes seit 2009, als die Finanz- und Wirtschaftskrise die Welt in Atem hielt. Dennoch, das Ergebnis ist nicht so schlecht, wie mancher Ökonom oder Statistiker es noch vor wenigen Monaten befürchtet hatte.
Die deutsche Wirtschaft kam im internationalen Vergleich insgesamt relativ gut durch das Krisenjahr 2020,
stellt Albert Brackmann fest. Er ist im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden verantwortlich für die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Für die Länder der Europäischen Union liegen die Prognosen bei einem Rückgang von im Durchschnitt 7,5%. Für Frankreich und Italien gehen die Prognosen der EU-Kommission in Richtung 10. Für Spanien liegen sie sogar bei über 12%. In Deutschland haben auch staatliche Hilfsmaßnahmen wie der massive Einsatz von Kurzarbeit, Überbrückungsgelder für kleinere Unternehmen oder die Senkung der Mehrwertsteuer einen drastischeren Einbruch verhindert. Hinzu kommt, dass die Wirtschaft sich nach dem ersten Lockdown und einem historisch beispiellosen wirtschaftlichen Einbruch in den Sommermonaten wieder erholt hatte.
Und zum anderen stellt sich jetzt auch raus, dass das vierte Quartal gar nicht so schlecht war, vielleicht wie man am Anfang gedacht hatte, und der zweite Lockdown zumindest im vierten Quartal nicht den großen Einbruch erzeugt hat, den er im zweiten Quartal erfolgt hatte,
sagt der Chefvolkswirt für den deutschsprachigen Raum bei der Schweizer UBS-Bank Felix Hüfner. In ihren ersten Prognosen gehen die Statistiker in Wiesbaden von einer Stagnation im vierten Quartal aus. Das wäre angesichts des zweiten Lockdowns noch ein vergleichsweise passables Jahresende. Zwar kämpft der Dienstleistungssektor weiter mit den Auswirkungen des Lockdown. Dafür hat sich aber die Situation in weiten Teilen der Industrie verbessert, auch weil der Welthandel langsam wieder an Fahrt gewinnt.
Das kommt durch die Nachfrage, die wir aus China gesehen haben, aber auch mehr Exporte nach Großbritannien kurz vor dem Brexit.
Vor allem China kann wieder auf eine boomende Wirtschaft blicken. Heute hat die chinesische Zollbehörde mitgeteilt, dass die Importe im Dezember um über 6% angezogen haben. Davon profitieren auch deutsche Exporteure. Für den Jahresbeginn sehen die meisten Volkswirte wieder einen leichten Rückgang des BIP voraus, allerdings kaum vergleichbar mit dem drastischen Einbruch während des ersten Lockdown im Frühjahr des vergangenen Jahres. Zudem signalisierte heute auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, dass die Regierung weiter bereit steht, zu helfen, wenn und wo es nötig ist.
Ich werde gemeinsam mit dem Finanzminister dafür sorgen, dass wir auch in den nächsten Monaten die erforderlichen finanziellen Mittel bereitstellen, um die deutsche Wirtschaft vor einem irreversiblen Substanzverlust zu bewahren.
Die Kehrseite? In der Krise explodieren die Staatsschulden. Das Finanzloch liegt nach ersten Berechnungen für 2020 bei knapp 160 Milliarden Euro. Das ist das zweithöchste Defizit seit der deutschen Wiedervereinigung.
Aus Frankfurt berichtete Mischa Erhardt. Anders als in der Finanzkrise sehen sich die Banken in dieser pandemiebedingten Krise nicht als Teil des Problems, sondern vielmehr als Teil der Lösung. Dennoch könnte sich eine allzu großzügige Kreditvergabe natürlich auch rächen, spätestens dann, wenn staatliche Hilfen auslaufen und Unternehmen sich doch gezwungen sehen, Insolvenz anzumelden. Die Aufseher der BaFin rufen Banken also auch weiterhin zur Wachsamkeit auf und zum Verzicht auf üppige Dividendenzahlungen. Und dazu kommt seit Januar ja auch noch der Brexit, der trotz Handelsvertrag für die Banken noch viele Fragen aufwirft und Geschäftsmodelle diesseits und jenseits des Ärmelkanals durcheinanderbringt, wie Brigitte Scholtes aus Frankfurt berichtet.
Die Botschaft ist ganz einfach, für uns geht der Brexit jetzt erst richtig los,
sagt Andreas Krautscheid, einer der beiden Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Banken. Denn in dem Abkommen mit den Briten wurde die Finanzbranche weitgehend ausgeklammert. Wie da die Zusammenarbeit aussehen soll, das wollen EU und Großbritannien in sogenannten Regelungen zur Äquivalenz, also zur Gleichwertigkeit der Bestimmungen, klären. Bisher hat man das nur in sehr wenigen Punkten getan, solchen nämlich, in denen ansonsten Risiken für die Finanzmarktstabilität gedroht hätten. Schon vor dem Jahreswechsel sind die meisten Banken aber auf Nummer sicher gegangen und haben eine Lizenz dort beantragt, wo sie jeweils aktiv werden wollen. So haben die deutschen Aufsichtsbehörden bis zum Jahresende mehr als 40 solche Anträge von ausländischen Banken und Finanzdienstleistern bewilligt. Die Finanzbranche ist für die Angelsachsen von großer Bedeutung. Doch die EU wolle einen Deregulierungswettlauf mit den Briten verhindern, meint Krautscheid. Immerhin, bis März wollen beide Seiten grundsätzlich vereinbaren, wie man in Zukunft mit solchen Abweichungen auf der jeweils anderen Seite umgehen will. Die deutschen Banken drängen aber auf eine möglichst rasche, detaillierte Klärung der Spielregeln.
Wir haben auch ein bisschen das Gefühl, dass die Europäische Kommission da natürlich auch ein bisschen den Druck hochhalten will, damit möglichst viel an Geschäft in Europa stattfindet und nicht mehr in London. Wer das möchte in Europa, wenn die Politik will, dass mehr Kapitalmarktgeschäft in Europa gemacht wird, dann muss sie bitte auch dafür sorgen, dass die entsprechenden Regeln für diesen europäischen fragmentierten Kapitalmarkt besser werden. Da ist immer noch jede Menge Luft nach oben. Der europäische Kapitalmarkt ist in keiner Weise in der Tiefe und in der Effektivität mit dem in London zu vergleichen.
Deshalb müsste die Kapitalmarktunion möglichst schnell vollendet werden. Bis Ende vergangenen Jahres wurden immerhin schon Geschäftsvolumina von 675 Milliarden Euro von London nach Frankfurt übertragen, sagt Andreas Prechtl, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Auslandsbanken.
Wenn man sich vergegenwärtigt, dass alle Auslandsbanken vor dem Brexit Bilanzsummen hier in Deutschland von ungefähr 1,2 Billionen Euro hatten und jetzt nochmal erwartet wird, dass wir bis zum Ende des Jahres 2021 ungefähr nochmal 1 Billion Euro dazu bekommen, dann zeigt das schon die Größenordnung, in der hier Geschäft übertragen wurde.
Insgesamt werden die Banken mit der Verlagerung des Europageschäfts etwa 3000 vor allem leitende Beschäftigte mit nach Frankfurt bringen. Weitere Mitarbeiter dürften dann vor Ort rekrutiert werden. Die Auslandsbanken gewinnen also an Einfluss, meint Prechtl.
Mit der neu gewonnenen Größe einiger dieser Institute kann man natürlich im Wettbewerb jetzt auch gegen große deutsche Spieler nochmal anders antreten.
Die müssen sich also warm anziehen. Doch Andreas Krautscheid vom Bankenverband nimmt das sportlich.
Es gibt sicherlich attraktivere und intensivere Konkurrenz, aber bekanntlich ist das aus Sicht der Kunden nicht der schlechteste,
sagt der Banklobbyist im Beitrag von Brigitte Scholtes, die aus Frankfurt berichtet hat. Und von dort gehen wir nach Berlin, wo sich heute einige prominente Banker einfanden im Deutschen Bundestag zu einer weiteren Sitzung des Wirecard-Untersuchungsausschusses. Da geht es heute nämlich um die Rolle der Banken, die dem früheren DAX-Konzern Wirecard, dem Zahlungsdienstleister, geholfen hatten beim steilen Aufstieg mit Krediten und auch dann noch, als bereits Medien über Unregelmäßigkeiten berichtet hatten. Für uns beobachtet die Sitzung Theo Gers. Herr Gers, wer wurde denn bislang befragt und was ist dabei rausgekommen?
Nun, es geht ja generell, Sie sagten es, Frau Barner, um die Frage, wie haben die Banken eigentlich Wirecard beurteilt? Immerhin mit einem Konsortialkredit von 1,75 Milliarden Euro standen sie ja am Schluss, als Wirecard pleite ging, noch im Feuer. Am Nachmittag begann es mit Markus Kramer von der Bayerischen Landesbank und das war insofern interessant, als dass diese Bank sich ja frühzeitig zurückgezogen hat bei Wirecard. Man hatte schon 2016 beschlossen, bei Wirecard sich nicht weiter zu engagieren und war ohnehin nicht so dick bei dem Kreditkonsortium dabei mit 45 Millionen Euro. Und als es dann auf 150 Millionen raufgehen sollte, da hat man sich das Geschäftsmodell nochmal genauer angeguckt, so Markus Kramer, und hat dann, ehrlich gesagt, so hat er es hier geschildert, dieses Geschäftsmodell nicht verstanden. Man wollte vor allem nicht so richtig verstehen, wieso Wirecard, wie vom Unternehmen behauptet, angeblich höhere Margen in seinem Geschäft erwirtschaften konnte als andere Zahlungsdienstleister. Er hat aber auch ausdrücklich gesagt, dass diese ganzen Reputationsschaden, also die Berichte in der FinTimes über Verdächtigungen gegen Wirecard, dass das kein Grund gewesen sei, die Kredite zurückzufahren. Und das heißt auf Deutsch, bei der Landesbank Bundesbank hat man zumindest den Braten nicht gerochen, aber man war natürlich froh, Frau Barner, als dann eben bei der Pleite man selber nicht mehr mit dem Boot war.
Ja, anders erging es ja der Commerzbank. Die musste ja bereits im vergangenen Jahr 175 Millionen Euro abschreiben wegen Wirecard, zum Teil ja auch Steuergeld, weil der Staat ja immer noch beteiligt ist bei der Commerzbank. Auch da werden Vertreter heute erwartet. Sind die schon da?
Ja, genau. Die Befragung läuft im Moment. Risikovorstand Markus Gromig wird gerade gegrillt. Und interessant ist, da ist die Einschätzung schon eine etwas andere gewesen. Also die Commerzbank hatte zuletzt als Wirecard pleite ging, noch etwa 200 Millionen Euro im Feuer. Die sind möglicherweise futsch. Und das hieße dann für den Steuerzahler etwa 50 Millionen anteilig, zumindest rechnerisch. Denn der Steuerzahler ist ja mit 25% bei der Commerzbank dabei. Aber was interessant war, bei der Commerzbank hat man Anfang 2019, das war die Zeit, als die FinTimes, die Financial Times, ihre Zeitungsberichte mit den Mutmaßungen und Verdächtigungen gegenüber Wirecard veröffentlichte, diese Artikel doch herangezogen. Anders als ja zum Beispiel es die Finanzaufsicht getan hat, die BaFin. Bei der Commerzbank hat man sich diese Zeitungsartikel sehr genau angeschaut, hat das verglichen, vor allem die Geldwäscheberichte mit eigenen Zahlungsströmen, die man bei Wirecard hatte, hatte dann auch Verdachtsmomente und hat dann eben wegen dieser Geldwäsche-Verdachtsmomente die Vorstände Markus Braun von Wirecard einbestellt und denen gesagt, wir kündigen die Kredite. Das war im Mai 2019 und man konnte leider aus den Krediten nicht raus, so wurde es dargestellt und jedenfalls nicht so schnell. Und dann kam eben im Juni 2020 die Pleite. Insofern hat die Commerzbank noch Geld im Feuer gehabt, aber man war auch auf dem Weg, bei Wirecard sozusagen den Stöpsel zu ziehen.
Über den Wirecard-Untersuchungsausschuss berichtete Theo Gers. Vielen Dank nach Berlin. Versandhändler wie Amazon und auch große Internetkonzerne wie Google und Facebook sind mit der Pandemie noch mächtiger geworden und ohnehin schon lange im Visier der Wettbewerbshüter in den USA, in Europa, aber auch in Deutschland. Das Bundeskartellamt soll nun gestärkt werden im Vorgehen gegen allzu mächtige Digitalkonzerne mit einer Novelle des sogenannten GWB-Digitalisierungsgesetzes, das der Bundestag heute beschlossen hat. Johannes Kuhn hat zugehört.
Die Vertreter der Großen Koalition, sie sehen eine Zeitenwende gekommen. Der CSU-Abgeordnete Hans-Jörg Durth, nicht ohne Pathos.
Wir feiern heute nicht weniger als die Geburtsstunde der sozialen digitalen Marktwirtschaft. Nicht das Wohl von Unternehmen, nicht das Wohl des Staates, sondern der Mensch wird zur bestimmenden Konstante der digitalen Wirtschaft.
Deutschland als digitaler Vorreiter, wenn auch wieder einmal bei der Regulierung. Dass Regulierung aber Not tut, daran äußerte auch die Opposition heute keinen Zweifel. Denn die sogenannten digitalen Plattformen, sie besitzen ungewöhnlich viel Marktmacht. Sie kontrollieren oft Zugangsbedingungen zu digitalen Märkten, zum Beispiel über ihre App-Stores oder Online-Marktplätze. Außerdem treten sie dort häufig selbst als Anbieter auf, zum Beispiel wenn Amazon Eigenmarken anbietet. Vor allem aber haben die Digitalplattformen detaillierte Kenntnis über das Verhalten von Nutzern und Kunden und das über viele Sparten hinweg. Sie können also Trends, mögliche Konkurrenten und neue lukrative Geschäftsfelder besonders früh erkennen. Die Folge sei eine Markt- und Machtkonzentration, so der SPD-Politiker Falko Moers.
The winner takes it all. Also es gibt am Ende einen einzigen Wettbewerber, der wirklich so dominant wird, dass Wettbewerb auf diesen Märkten de facto nicht mehr stattfindet. Und das, meine Damen und Herren, ist eindeutig und ich glaube völlig unstreitbar ein Problem, dem wir uns hier eben auch mit diesem Gesetz annehmen.
Künftig erhält das Bundeskartellamt mit dem Paragraphen 19a die Möglichkeit, hier schneller einzugreifen. Konkret können die Kartellwächter Unternehmen mit, so wörtlich, marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb bestimmte Taktiken untersagen. Zum Beispiel die Bevorzugung eigener Angebote in Such- oder Shoppingergebnissen oder die exklusive Vorinstallation eigener Apps auf ihren Smartphone-Betriebssystemen. Zudem können Online-Plattformen verpflichtet werden, bestimmte Marktdaten an Händler weiterzugeben. Die neuen Werkzeuge, sie sind auch eine Reaktion auf die Geschwindigkeit der Entwicklung. Wenn zum Beispiel Amazon jetzt eine Online-Apotheke eröffnen würde, würde der Konzern zwar offiziell mit einem Marktanteil von nahe Null beginnen. In Wahrheit aber besitzt die Firma bereits Nutzer, Verhaltensdaten und Infrastruktur, um auch dieses Segment schnell aufzurollen. Kartellamtschef Andreas Mund erklärte deshalb im RBB:
Wir können vor allen Dingen auch auf Märkten einschreiten, wo diese sehr großen Unternehmen noch nicht marktbeherrschend sind. Also wir müssen jetzt nicht warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern wir können hier sozusagen rechtzeitig unsere Waffen zücken.
Um jahrelange Rechtsunsicherheit zu verhindern, sollen Plattformfälle künftig direkt vor dem Bundesgerichtshof verhandelt werden. Damit wird das Oberlandesgericht Düsseldorf übersprungen, das Entscheidungen des Bundeskartellamts zuletzt oft kritisch bewertet hatte. Zustimmung zur Novellierung kommt von den Verbraucherschützern. Und auch die Monopolkommission begrüßt die Regelungen. Der Monopolkommissionsvorsitzende Jürgen Kühling sagte uns im Hauptstadtstudio:
Wir begrüßen das grundsätzlich, dass sich Deutschland hier als Vorreiter positioniert. Und wir werden jetzt in den nächsten 2-3 Jahren sehen, ob dieser Ansatz hilfreich ist. Und dann kann er auch Inspirationsquelle für die europäische Ebene sein.
Eine Zerschlagung von US-Digitalkonzernen ist übrigens weder in der deutschen noch in der anstehenden europäischen Wettbewerbsrechtsreform vorgesehen. Diese ist und bleibt Angelegenheit der amerikanischen Behörden.
Aus Berlin, Johannes Kuhn. 2020 war noch ein Übergangsjahr, doch in diesem Jahr wird es ernst für die Autobranche. Dann muss der CO2-Grenzwert von 95 Gramm pro Kilometer eingehalten werden. Sonst drohen Strafzahlungen aus Brüssel. Allerdings, gemessen wird nicht jedes einzelne Auto, sondern der Flottenschnitt eines Herstellers. Das heißt, kommt bei einem dicken, schnellen Schlitten deutlich mehr aus dem Auspuff, kann der gleiche Hersteller mit sparsameren Modellen ausgleichen. Das ist nur ein Schlupfloch. Doch es gibt mehr, berichtet Thomas Wagner.
Der Trick heißt CO2-Allianz. Die schmiedet ein Autohersteller, der mit seiner Fahrzeugflotte im Durchschnitt deutlich über die 95 Gramm Kohlendioxid pro gefahrenen Kilometer kommt, mit einem anderen Hersteller, der deutlich darunter liegt. Beispiel Fiat Chrysler. Das Unternehmen soll nach einem Bericht der Financial Times alleine für den europäischen Markt mehrere 100 Millionen US-Dollar an den Elektroautohersteller Tesla überwiesen haben. Und der Deal funktioniert so: Weil Tesla für seine in Europa verkauften Autos theoretisch auch CO2-Verschmutzungsrechte hat, diese aber nicht nutzt, kann Tesla diese CO2-Emissionsrechte an Fiat Chrysler verkaufen. Gegen Bares. Und Fiat Chrysler kann die Verschmutzungsrechte auf seine Fahrzeuge anrechnen und hohe Strafzahlungen vermeiden, ohne dass die Autos damit auch nur einen Deut sauberer würden.
Ich halte es erstmal für grundsätzlich ärgerlich, dass sich die Automobilindustrie bei diesen Obergrenzen für Neuwagen alle möglichen Ausnahmen erkämpft hat. Und ein Beispiel ist, dass man eben die schlechten eigenen Werte mit guten Werten von anderen Firmen ausgleichen kann. Und das senkt natürlich den Druck, selber besser zu werden.
Kritisiert Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, diesen Handel von CO2-Verschmutzungsrechten von Fahrzeugmarke zu Fahrzeugmarke. Allerdings, ganz so negativ mag Resch das Verfahren dann auch wieder nicht sehen.
Ich halte diese Ausgleichsmöglichkeit, so ärgerlich sie eigentlich ist, für gerade Start-ups für eine entsprechende Chance.
Denn durch diesen Emissionshandel kommen Hersteller von E-Fahrzeugen an das nötige Kapital, um neue, umweltfreundliche E-Mobilitätskonzepte überhaupt erst zu entwickeln. Und diese Sicht der Dinge macht sich auch Professor Ferdinand Dudenhöfer vom Car Center Automotive Research in Duisburg zu eigen.
Es ist ein gutes Mittel, was auch hilft, neuen Unternehmen, die mit wenig oder null CO2 arbeiten, besser sich im Markt durchzusetzen.
Allerdings lassen sich solche CO2-Allianzen nicht nur zwischen klassischen Marken und E-Auto-Herstellern beobachten. Gemeldet wurde zum Beispiel auch ein entsprechender CO2-Emissionshandel zwischen Ford und Volvo. Volvo nämlich führt zahlreiche Plug-in-Hybride im Angebot. Das sind Autos, die sowohl über einen Elektromotor für kurze Strecken als auch über einen Verbrennungsmotor für längere Strecken verfügen. Nach den EU-Regeln gelten solche Hybride als überaus abgasarm. Und zwar so abgasarm, dass Volvo sogar einen Teil seiner Emissionsrechte an Ford verkaufen kann. Das allerdings sei ein großer Etikettenschwindel, meint Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe. Denn von abgasarm könne bei vielen dieser Plug-in-Hybride keine Rede sein, handle sich doch häufig um
großen SUVs, 200, 300 PS, Verbrennermotoren. Und in diesen Autos ist dann ein etwas größerer Elektromotor als Zusatzmotor verbaut. Man nennt es dann Plug-in-Hybrid und kann mit realitätsfernen, ganz niedrigen CO2-Werten auf dem Papier sich schön rechnen.
Sagt Jürgen Resch im Beitrag von Thomas Wagner. Mehr Engagement im Klimaschutz verlangt beim Autobauer Renault nicht nur die EU, sondern auch der französische Staat, der mit 15% an dem französischen Autobauer beteiligt ist und ihn mit Milliardensummen stützt. Renault war bereits vor der Corona-Pandemie in der Krise, hat im Sommer den Abbau von weltweit 15.000 Stellen bekannt gegeben. Und nun gibt es einen neuen Rettungsplan, den sich Christiane Kees angesehen hat.
Weniger produzieren und sparsamer, das war die Botschaft von Luca de Meo. Der neue Vorstandschef erklärte bei einer aufwendig mit Musik und vielen Schaubildern gestalteten Präsentation die neue Strategie des Unternehmens. Die wurde wenig bescheiden Renaulution getauft, ein Wortspiel aus dem Markennamen Renault und Revolution. Nur noch rentable Märkte will der Konzern anvisieren, um sich zu sanieren. Luca de Meo hier in der englischen Übersetzung. Für die Marke Renault sprechen wir von einer neuen Welle bei den europäischen Autos. Diesen Ehrgeiz haben wir uns gesetzt, zu einem Zeitpunkt, an dem viel Unruhe und Unstetigkeit es uns erlaubt, die Karten neu zu mischen. De Meo stellte einen Vergleich her zu der Nouvelle Vague im französischen Kino der 50er und 60er Jahre. Die habe das Dogma des Massenmarktes in Frage gestellt und schließlich Einfluss auf der ganzen Welt gehabt, mit intelligenten, kultigen Alternativen, die damals für eine moderne Entwicklung in dem Bereich gestanden hätten. Das will De Meo auf Renault übertragen. Modernität bedeutet nicht einfach, Technologie in unsere Produkte zu integrieren. Es geht auch um intelligente Steuerung der Energie durch Batterien und darum, einen einzigartigen Service anzubieten. Das Ziel des Renault-Geschäftsführers, das Unternehmen umzubauen von einem Autokonzern, der mit Technologie arbeitet, zu einem Technologiekonzern, der mit Autos arbeitet. Bis 2030 sollen mindestens 20% seines Umsatzes mit Dienstleistungen, Daten und Energiehandel erzielt werden. Strikte Disziplin ist angesagt, wenn es um die Kosten geht. Der Sanierungsplan, der bereits im Mai angekündigt wurde und mit dem 2 Milliarden Euro eingespart und rund 15.000 Stellen abgebaut werden, werde zeitig erreicht, so heißt es in Boulogne-Billancourt, dem Pariser Sitz des Unternehmens. Der Plan wird nun ausgeweitet. Bis 2025 werden Einsparungen von 2,5 Milliarden und bis 2025 von insgesamt 3 Milliarden angestrebt. Weitere Stellen zu streichen sei nicht vorgesehen, so das Unternehmen. Seine industriellen Kapazitäten will Renault zurückfahren, von 4 Millionen Fahrzeugen im Jahr 2019 auf 3,1 Millionen in 2025. 24 Neuheiten sind bis 2025 geplant, darunter mindestens 10 Elektroautos. Zu dem neuen Fokus auf die Elektromobilität gehört auch, dass Renault zusammen mit einem Zulieferer eine Batteriefabrik in Frankreich bauen wird.
Soweit Christiane Kees. Und Renaults Pläne nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Sebastian Schreiber. Wie kamen die denn an?
Wachsen, würde ich sagen. Heute im Laufe des Tages konnte Renault sich mal in die Gewinnzone bewegen an der Pariser Börse. Aber kurz vor dem Handelsschluss verzeichnen die Papiere doch größere Verluste. Ein Minus von 0,7%. Besser lief es dafür andere Konzerne aus der Autobranche. Da halfen gute Wirtschaftsdaten aus China, wo im Dezember nicht nur die Exporte, sondern auch die Importe kräftig zugelegt haben. Volkswagen etwa ist heute im DAX der Spitzenreiter mit einem Plus von mehr als 4%.
Und beim Autobauer Tesla, da gab es hingegen heute einen Rückruf. Hat der auf den Kurs gedrückt?
Ja, heute zum Handelsstart in den USA gab es da eine Delle, aber mittlerweile ist Tesla an der Nasdaq wieder in der Gewinnzone, 0,4% im Plus. Trotz dieses Rückrufs, da geht es um Probleme mit Bordcomputern, die in verschiedenen Modellen verbaut sind. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde bemängelt das und fordert Tesla zum Rückruf auf.
Und dann soll laut Medienberichten Joe Biden heute Abend noch weitere Konjunkturhilfen in Aussicht stellen. Was wird da erwartet?
Ja, da gibt es Berichte über ein weiteres Hilfspaket für die Wirtschaft in Höhe von 2 Billionen Dollar, das Biden diesen Berichten zufolge auf den Weg bringen will. Bestätigt hat das der neue US-Präsident noch nicht oder der baldige US-Präsident. Dennoch sorgt das für Aufwind an den US-Börsen. Der Dow Jones ist gleich nach dem Handelsstart auf ein neues Rekordhoch gestiegen. 31.223 Punkte. Weniger gut kamen neue Arbeitsmarktzahlen an. Fast 1 Million Menschen in den USA haben sich in der vergangenen Woche arbeitslos gemeldet.
Die deutsche Konjunktur ist im vergangenen Jahr um 5% eingebrochen. Darüber haben wir berichtet und es gab auch viele Einschätzungen, wie es nun weitergeht. Wie optimistisch ist man da bei Ihnen?
Ja, die Zahlen haben heute Morgen wenig Auftrieb gegeben. Der DAX ist über die Marke von 14.000 Punkten geklettert, aber da nicht wirklich geblieben, wieder etwas abgesackt und kratzt jetzt so zum Handelsschluss daran. Der aktuelle Stand kurz vor dem Handelsschluss 13.990 Punkte, ein Plus von 0,36%. Die Deutsche Bank sticht da heute zum Beispiel heraus, ein Plus von 4%.
Und was tut sich am Rentenmarkt?
Die Umlaufrendite bei minus 0,55%.
Und der Euro?
Der Euro steht bei einem Dollar 21,40 und der Goldpreis stabil bei 1850,04 $.
Sebastian Schreiber war das. Vielen Dank für diese Börseninformationen. Eine denkwürdige Nacht. Der Film One Night in Miami ist gleich Thema in Kultur heute nach den Nachrichten. Dann mit Enne Seidel am Mikrofon. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.